Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich im Theater am Saumarkt zu unserer heutigen Tangentenveranstaltung mit dem Titel Ist die Demokratie zukunftsfähig? Zukunftsfähig, darunter kann man ja zunächst einmal zweierlei verstehen. Nämlich einmal, hat die Regierungsform Demokratie überhaupt Zukunft? Oder ist sie vielleicht schon ein Auslaufmodell? Und dann, sind Demokratien in der Lage, die vielfältigen Probleme der Gegenwart und der Zukunft von der Globalisierung über die Finanzkrise bis zum Klimawandel zu lösen? Und schließlich, hängen diese Bedeutungen nicht untrennbar miteinander zusammen? Hat die Demokratie nicht einfach nur dann Zukunft, wenn sie sich auch als zukunftsfähig im Sinne von problemlösungsfähig erweist? Das Vertrauen der Bürger in die Problemlösungsfähigkeit der Demokratie ist derzeit ganz offensichtlich gering. Die Kritik an ihr dafür umso lauter. Zu langsam und zu schwerfällig seien ihre Verfahrensabläufe und zu entscheidungsschwach ihre Politiker. Zunehmende Internationalisierung und wirtschaftliche Globalisierung hätten die Spielräume für demokratische Entscheidungen zudem auf ein Minimum reduziert, sodass Wahlen inzwischen zu bloßen medialen Spektakeln verkommen seien, bei denen es in Wirklichkeit um gar nichts mehr gehe. Ist die Demokratie also zukunftsfähig? Und muss sie das überhaupt sein? Oder werden damit nicht nur übertriebene Erwartungen an die Demokratie gestellt, die diese gar nicht erfüllen kann? Liegt der Wert der Demokratie vielleicht ganz woanders? Und was verspricht uns die Demokratie und was mutet sie uns zu? Wir haben heute zwei herausragende Wissenschaftler eingeladen, die diesen Fragen in Vorträgen und einer anschließenden Diskussion nachspüren werden. Ich möchte Ihnen nun kurz unsere beiden Referenten vorstellen. Ich begrüße zunächst sehr herzlich hier im Theater am Saumarkt Ottfried Höffe. Ottfried Höffe ist Professor für Philosophie an der Universität Tübingen und leitet die Forschungsstelle Politische Philosophie und ist Mitherausgeber der Zeitschrift für philosophische Forschung. Von seinen zahlreichen Veröffentlichungen möchte ich nur kurz erwähnen oder herausgreifen. Wirtschaftsbürger, Staatsbürger, Weltbürger, dann Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, Lebenskunst und Moral und, gleichlautend mit dem Titel unserer heutigen Veranstaltung, ist die Demokratie zukunftsfähig? Alle Bücher sind beim CH Beck Verlag erschienen. Zum letzten Buch, ist die Demokratie zukunftsfähig? Kann man sagen, es ist ein großartiges Plädoyer für die Demokratie. Und in diesem Buch legt Höffe die Faktoren offen, die demokratische Systeme dazu befähigen, in wirksamer Weise Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen und damit letztlich ihre eigene Legitimationsgrundlage zu sichern. Weiters begrüße ich herzlich Christoph Möllers. Christoph Möllers ist Professor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität in Berlin. Er schreibt regelmäßig für das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über aktuelle Rechtsfragen. Seine Publikationen seien erwähnt der vermisste Leviathan juristische Staatstheorie in der Bundesrepublik Deutschland, dann das Grundgesetz, Geschichte und Inhalt und für den heutigen Abend einschlägig Demokratie, Zumutungen und Versprechen bei Wagenbach erschienen. Über dieses Buch ist zu sagen, mit diesem Buch hat Demokratie, Zumutungen und Versprechen hat ein Buch vorgelegt, das sich mit kurzen, prägnanten und häufig polemischen Aphorismen gegen die Moralisierung der Politik und gegen zu hohe Erwartungen an die Demokratie wendet und zu aktivem politischem Denken herausfordert. Alle Bücher, die ich erwähnt habe, noch einige andere, sind auf dem Büchertisch im Foyer draußen erhältlich. Kurz einige Worte zum Ablauf. Wir beginnen mit dem Vortrag von Herrn Ottfried Höffe, machen dann eine kurze Pause, 10, 15 Minuten, setzen anschließend mit dem Vortrag von Christoph Möllers fort und dann ohne Pause gehen wir in die Diskussion. Die Diskussion wird geleitet von Kurt Grössing. Kurt Grössing ist freischaffender Sozialwissenschaftler mit den Schwerpunkten Globalisierung, neue politische Bewegungen sowie Arbeitsmigration und Islam in Westeuropa. So, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und darf nun Herrn Höffe bitten, seinen Vortrag zu halten. Danke.
Lange Zeit, meine Damen und Herren, hatten Pessimisten leichtes Spiel. Wohin sie auch schauten, überall nahmen sie eine kriselnde Demokratie wahr. Die Pessimisten dieser Pessimismus machte sich schon vor der Finanz- und Wirtschaftskrise breit. Heute in der Krise hätte er sich verstärken müssen. Denn vielerorts bindet man die Demokratie an das Versprechen wachsenden Wohlstandes, versteht den Wohlstand nur materiell und misst ihn pekuniär. Sollte das Wirtschaftswachstum ausbleiben und in seinem Gefolge die Zunahme materiellen Wohlstandes, so müssten die Chancen der Demokratie schlecht stehen. Gegen die angebliche Wohlstandsbindung sprechen aber drei grundverschiedene Argumente. Semantisch der Begriff der Demokratie, normativ die Gerechtigkeit und empirisch die Alltagserfahrung. Ich leugne nicht, dass die Demokratie gefährdet ist, sehe die Gefahren aber andernorts. Als erstes also das semantische Argument. Es ist so bekannt, dass die bloße Erinnerung genügt. Es richtet sich auf die entwickelte Gestalt, die aufgeklärt liberale und partizipative Demokratie. Deren Rechtfertigung unternimmt die erste Dimension der Demokratie mit zwei Argumenten. Nach der formalen, herrschaftsetablierenden Legitimation geht die Herrschaft von den Betroffenen aus. Nach der materialen, herrschaftsnormierenden Legitimation muss die Herrschaft den Betroffenen, also den Rechtsgenossen, zugutekommen. Diesem Government, nicht nur of the people, sondern auch for the people, dienen zwei Leitaufgaben, die Friedenssicherung nach innen und außen und die mit den Menschenrechten anhebende politische Gerechtigkeit. Wird die Herrschaft vom Volk nicht bloß legitimiert, sondern auch ausgeübt, so entsteht die zweite Dimension, eine herrschaftsausübende Demokratie. Hier findet die gewöhnliche demokratische Politik statt, ihre Auseinandersetzung um Sachgeschäfte und Personen, und die formale Vollendung erreicht diese Demokratie in ihrer partizipativen Gestalt. Sie beginnt mit einer politischen Öffentlichkeit, in der die Bürger auch dort als Träger der Politik fungieren, wo sie nicht direkt wählen oder entscheiden. Sie setzt sich im weiten Feld der Zivil- oder Bürgergesellschaft fort und um die von Plato und Aristoteles bis John Stuart Mill befürchteten demokratischen Auswüchse, eine ungebremste Machtausübung nur der Armen und Unwissenden zu verhindern, trägt ein demokratiefunktionaler Sozialstaat dafür Sorge, dass möglichst alle Bürger die empirischen Voraussetzungen von Demokratiemündigkeit erreichen. Soweit ein Blick in die elementare Staatsbürgerkunde. Er führt zur ersten These, dass die Staatsform des Westens als liberale und soziale nicht als wohlstandsmehrende Demokratie in erster Linie zu verstehen ist. Die Hebung des Bildungsniveaus ist ihr daher wichtiger als eine materielle Besserstellung. Denn diese könnte lediglich den Konsum steigern, zugleich das Interesse am Gemeinwohl schwächen. Politisch mündige Bürger brauchen jedenfalls materiell gesehen nicht viel. Ihnen genügt ein elementares Auskommen. Ein zweites, jetzt ein Gerechtigkeitsargument, beruft sich auf die Grundsätze des immer noch bedeutendsten Gerechtigkeitstheoretikers John Rawls. Nach dessen Theory of Justice genießt der Kern der liberalen Demokratie, also das System der Freiheitsrechte, den absoluten Vorrang. Erst danach kommt die Chancengerechtigkeit. Das Recht der Schlechtestgestellten, von wirtschaftlichen Ungleichheiten zu profitieren, steht am Ende. Ein Recht auf zunehmenden Wohlstand sucht man dagegen vergebens. Stattdessen erklärt Rawls provokativ, an materiellen Gütern benötigt eine freiheitliche Demokratie wenig. Das dritte empirische Argument ist bescheiden. Es begnügt sich mit der Alltagserfahrung eines schlichten Bürgers, Keiner darf die Tragweite der derzeitigen Finanz- und Wirtschaftskrise herunterspielen. Im Gegensatz zur ersten Reaktion, einer Abwiegungsstrategie vieler Fachleute, schlug die Finanzkrise wie ein sozialer Tsunami zu. Mit kaum absehbaren Folgen für Arbeitsplätze, Wertpapierguthaben, für Ausfallbürgschaften, Kreditchancen, Steuereinnahmen und die Zukunftspläne vor allem der Jugend. Trotzdem war die Demokratie in keinem Augenblick ernsthaft gefährdet. Da die Bürger sahen, dass die Politik die Krise ernst nahm, sie nicht bloß als innerökonomisches Problem behandelte und den Sachverstand über Parteigrenzen zumindest suchte, entwickelten sie, was für ein hohes Vertrauen in die Demokratie spricht, sie bewiesen politische Besonnenheit und Gelassenheit. Einer weltweiten Studie zufolge, in den Medien zum 20. Jahrestag des Mauerfalls veröffentlicht, ist eine Bevölkerungsmehrheit mit dem Kapitalismus unzufrieden. Studienchef Doug Miller kommentierte die Umfrage mit den Worten: Offenbar war der Fall der Berliner Mauer doch kein so überzeugender Sieg für den Kapitalismus. Dieser Kommentar beruht auf einer offensichtlichen Fehleinschätzung. DDR-Bürger, Polen, Tschechen und andere mögen auf westlichen Wohlstand gehofft haben. Vielen ging es auch materiell besser. Zu Fall kam die Mauer aber, weil man in der DDR endlich die Diktatur samt Stasi und Spitzelstaat sowie Reiseverbot überwinden und das einige Volk sein wollte. Man verlangte nicht nach Kapitalismus, sondern nach freiheitlicher Demokratie. Gefährdet wird die Demokratie von anderer Seite, wobei zwei Thesen verbreitet sind, die als Politisierung genannte Übergewichtigkeit der Politik und das als Ökonomisierung bezeichnete Übergewicht der Wirtschaft. Beginnen wir mit der Politisierung und unterscheiden dabei mehrere Stufen. Für die Politisierung in einem weiteren Verständnis sieht der Blick in die Geschichte sowohl einen zunehmenden als auch einen abnehmenden Einfluss. In der Neuzeit kann man stark vereinfachend drei Phasen unterscheiden. In der ersten Phase, im Absolutismus, erreicht die Politisierung einen Höhepunkt. Bei der schrittweisen Überwindung des Absolutismus und dem Siegeszug der liberalen Demokratie findet zweitens eine Depolitisierung statt. Der schließliche Ausbau des Sozialstaates, sogar Fürsorgestaates, führt dagegen eine Repolitisierung mit sich. Vor allem in unseren sozialen Demokratien ist der Einfluss der Politik enorm. Hinzu kommen die permanente Gesetzgebung und eine Entwicklung, die die kritische Bezeichnung Imperialismus der Politik verdient. Dass die Politik in immer mehr Lebensbereiche hinein expandiert und die Expansion noch mit einer an Dichte zunehmenden Einflussmöglichkeit verbindet. Glücklicherweise gibt es eine kräftige Gegenbewegung, die Bürgergesellschaft. Durch Individualismus und Engagement ausgezeichnet, ferner durch Partizipation, durch Vertrauen und weniger Bürokratie, wendet sich die Bürgergesellschaft gegen einen Staat, der die Bürger zu Gängeln neigt und dabei nicht nur seine Legitimation überdehnt, sondern auch sich selbst vorhersehbar überfordert. Der Imperialismus der Politik setzt sich fort in einem Imperialismus der Parteipolitik, nämlich in einer gewachsenen Macht der Berufspolitiker als Parteipolitiker. Der Machtzuwachs findet sich zum Beispiel dort, wo parteipolitische Gremien über das Führungspersonal anderer Gesellschaftssysteme entscheiden, über die Spitzen der Ministerien, selbst der Justiz, über die Leitung von Bundes- und Landesbehörden, der Finanz- und Polizeipräsidien, der Landesbanken und der Bundesbank oder Nationalbank, der Rundfunk- und Fernsehsender, der Lotto- und Toto-Gesellschaften, selbst landeseigener Firmen wie einer Brauerei. Hier von kurzsichtigen parteipolitischen Vorgaben abhängig, droht die Staatsform, die auch als Kontrollorgan und Beschränkungssystem entworfen war, droht also die Demokratie zum Machtinstrument der eigenen Klientel zu degenerieren. Zusätzlich entsteht ein Netz von Gefälligkeiten, das teils der noch harmlosen Devise folgt: Tust du etwas für mich, tue ich etwas für dich. Teils aber dem das Recht untergrabenen Grundsatz: Drückst du bei nicht koscherem Verhalten ein Auge zu, bin ich ebenfalls nachsichtig. An der schleichenden Politisierung, augenfällig Bei der Besetzung von Spitzenämtern beteiligen sich so gut wie alle Parteien, weshalb diese Art der Unterhöhlung der Demokratie kaum als Wahlthema taugt. Allenfalls auf kommunaler Ebene ist es dafür geeignet. Trotzdem gibt es eine Möglichkeit, der Übermacht der Parteien entgegenzutreten und die Macht der entmachteten Staatsbürger zu erhöhen. Sie besteht in einer Stärkung der direkten Demokratie. Diese Möglichkeit wird aber vielerorts verhindert, in Deutschland teils durch Verfassungsvorgaben, teils durch die in ihrem Einfluss bedrohten Funktionseliten. Beispielsweise will eine ehemalige Volkspartei den Kern des Abgeordnetenmandats, die Verantwortung nur vor dem Gewissen, durch ein imperatives Mandat aushebeln. Zwei andere Parteien verstärken in ihrem Regierungsprogramm die direkte Demokratie. Sobald das Volk sich aber der Regierungspolitik, beispielsweise einer Schulreform, widersetzt, setzt man sich über die Meinung des Volkes zynisch hinweg. Hinzu kommt, dass allzu viele Ämter nicht bloß nach Fachkompetenz, sondern auch nach Parteizugehörigkeit vergeben werden. Hier trifft das generelle Wort zu: Macht korrumpiert, demokratische Macht korrumpiert die Parteien. Die Konsequenz ist vorhersehbar und lässt doch den privilegierten Teil des Volkes, die Parteien, unberührt. Dagegen sollten die Parteien wieder Unterricht in Staatsbürgerkunde nehmen. Sie sollten lernen, ihre Querele nicht so genüsslich zu zelebrieren, dass die Bürger hinter dem unvermeidlichen Machtkampf die Sorge für das Gemeinwesen vermissen. Dass das Vertrauen dann sinkt, spricht nicht gegen die Demokratiebereitschaft der Bürger, sondern gegen eine abgehobene, fast schon autistische Politikerkaste. Für eine gesunkene Zustimmung dürfte allerdings noch ein anderer Grund mitverantwortlich sein, eine verzerrende Wahrnehmung. Dass eine Demokratie trotz der gewaltigen Staatsverschuldung ihre Aufgaben immer noch ziemlich gut erfüllt, wird in Umfragen kaum honoriert. Nur so im Vorübergehen darf man die Staatsverschuldung freilich nicht behandeln. Hier liegt eine kollektive Willensschwäche vor, die dem Gemeinwesen enorm schadet. Denn längst lässt die Staatsverschuldung die Möglichkeit öffentlicher Investitionen, mittlerweile sogar die der öffentlichen Dienstleistungen, schrumpfen. Fehlt es an Finanzmitteln, so drängt sich eine mehr symbolische Politik in den Vordergrund. Man debattiert über sekundäre Themen, die bald versanden, neue Ablenkungsdebatten erfordern und eine Hektik der Politik zur Folge haben, die die unerlässliche Kultur sorgfältiger Debatten aushöhlt. Zugespitzt, man redet viel und bewegt wenig. Andernorts droht die Gegengefahr. Man setzt Strukturreformen überall in Gang, führt sie ohne Esprit de Finesse durch und erreicht beim Ende, wie beim Bologna-Prozess, das Gegenteil des Geplanten. Neuerdings spielt die zum Imperialismus der Politik, die zur Politisierung gegenläufige These, die der Ökonomisierung, die größere Rolle. Um die vage und großflächig vertretene These zu prüfen, sind wieder mehrere Stufen zu unterscheiden. Nach der ersten Stufe erhalten zwei formale Faktoren des Wirtschaftens eine wachsende Bedeutung, als Anwendungsbedingung die Knappheit und als Lebensform für den Umgang mit der Knappheit der Markt samt den zugehörigen Begriffen von Angebot, Nachfrage, instrumenteller Rationalität plus deren unschöne Unterbegriffe zielführend und rechnet sich nicht. Das Hauptmedium der Wirtschaft, das Geld, braucht hier noch nicht präsent zu sein. Wie die Politisierung, so ist auch die Ökonomisierung erster Stufe in vielen Bereichen der Gesellschaft so gut wie unvermeidbar. Es finden sich zwar Ausnahmen, die sogar lebenswichtig sind. Für die Freundschaft beispielsweise gibt es keinen Markt. Und doch ist ein Leben ohne Freundschaft bitter arm. Als sozialgeschichtliche Hypothese mit kritischem Unterton taugt erst eine zweite Stufe, dass die Wirtschaft sich der Politik bemächtige oder sie verdränge. Wir begnügen uns hier mit der weltwirtschaftlichen Seite. Dass global agierende Großunternehmen eine oft überragende Rolle spielen, steht außer Zweifel. Bestreiten lässt sich aber die Behauptung, ihr Gewicht sei enorm gewachsen. Die Macht, die in ihrer Glanzzeit Bankiers wie die Fugger und die Rothschilds oder Handelsgesellschaften wie die Englisch-Ostindische und die Holländisch-Ostindische Kompanie besaßen oder die frühen US-amerikanischen Bahnbarone und Ölbarone, stellt vermutlich selbst die Macht heutiger Großunternehmen in den Schatten. Neu könnte eher sein, was ein Ökonom ökonomistisch, nämlich marktschreierisch und zugleich irreführend Superkapitalismus nennt. Er versteht darunter nämlich keine Verschwörung der Kapitalisten gegen die Arbeitnehmer, sondern dass beide Seiten, Unternehmer und gewöhnliche Bürger, die Demokratie unterlaufen helfen. Der betreffende Ökonom untersucht lediglich die USA. In, sagen wir mal, liebenswürdiger Provinzialität unterstellt er dabei, was für seine Großprovinz zutreffe, gelte auch für die nord- und westeuropäischen Demokratien. Es mag zutreffen, sollte aber gezeigt werden, dass die Lobbyisten, die in Schwärmen über Washington herfallen, auch in Berlin, Oslo und Paris, Wien sowie für Europa in Brüssel über eine vergleichbare Macht verfügen. Ohnehin bringen sich in der Bürgergesellschaft und in der Mediendemokratie Kräfte ins Spiel, die nicht unter den Begriff der Lobby fallen. Außerdem paralysiert sich ein Großteil der Lobbys gegenseitig, beispielsweise indem Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände in unterschiedliche Richtungen zerren. Und oft müssen die einen schon deshalb präsent sein, weil es ihre Konkurrenten sind. Denn trotz der Gefahr, sich gegenseitig zu lähmen, würde die eigene Nichtpräsenz dem anderen einen kleinen Vorteil erbringen. Allerdings könnte eine Variante der bei der Politisierung genannten Devise zutreffen: Alle größeren Lobbykräfte erhalten gelegentlich Zugeständnisse. Dadurch wird zwar keine der Kräfte privilegiert, aber legislatorische Wurstelei befördert. Eines ist fraglos: dass man die in die Lobbytätigkeit gesteckten Faktoren, Arbeit und Geld, doch besser produktiver einsetzen möge. Wie die Politik mit der Zukunft umgeht, hängt nicht von ihr allein ab. Wichtig sind auch Grundeinstellungen, mit denen wir uns zur natürlichen, zur sozialen und zur personalen Welt verhalten. Sie belaufen sich auf tiefreichende Weichenstellungen, die sich großenteils lange vor der Moderne ausbilden. Derartige Verhaltensmuster nenne ich Strategien. Und darunter verstehe ich die Art und Weise, wie jemand für seine Ziele die verschiedenen Facetten seiner Macht einsetzt. Weil die Aufgaben nur langfristig zu bewältigen sind, kann man von Strategien auch von strategischen Prozessen sprechen. Mit Strategien oder strategischen Prozessen versucht ein Gemeinwesen, den Lauf der Welt langfristig und möglichst stark zu beeinflussen. Von derartigen Strategien, die ich in dem zitierten Buch untersuche, wähle ich hier und heute nur eine einzige Strategie aus: die Vorsorge für den Notfall. Ich nenne sie die Noah-Strategie. Der Name erinnert an eine alttestamentliche Erzählung. Das Muster stammt aus dem alten Orient, dem Sintflutbericht aus dem Gilgamesch-Epos. Und da noch ältere Flutmythen bekannt sind, mittlerweile mehr als 300 Mythen von allen Kontinenten, kommt der Erzählung eine überragende interkulturelle Bedeutung zu. Zwei Dinge sind wichtig. Das eine liegt im Ausmaß der Notlage. Die Sintflut bereitet der Menschheit panische Angst. In Analogie zum GAU, zum GAU, dem größten anzunehmenden Unfall bei technischen Anlagen, kann man hier von der größten aller Katastrophen sprechen. Denn was manche Panikmacher voreilig behaupten, steht hier tatsächlich auf dem Spiel: das Überleben der Menschheit, zusätzlich das Überleben, der Fortbestand der gesamten landgebundenen Flora und Fauna. Zum anderen gibt es eine Ausnahme, die einem kleinen Teil der Menschheit einen Neuanfang erlaubt. Eine Person wird verschont. Noah, ein Sadik, ein Gerechter, ein Rechtschaffender, wird wegen seiner Rechtschaffenheit, also aufgrund eigener Leistung, gerettet. Die Eigenleistung genügt allerdings nicht. Es braucht noch ein Wohlwollen seitens der Gottheit. Filtert man nun die mythischen Elemente heraus, so bleibt eine säkulare Strategie übrig. Auf den ersten Blick besagt sie, in extremer Not sorge man oder rette man lediglich sich, seine Nächsten und das zum Überleben Notwendige. Das wird übrigens relativ weitsichtig und großzügig verstanden, denn Noah nimmt in die Arche nicht nur die essbaren, sondern alle Tierarten auf. Die Pflanzen bleiben dagegen unerwähnt. Ein Grund könnte in der Wartung ihrer Selbstregeneration liegen. In älteren babylonischen Sintfluterzählungen werden zusätzlich alle Künste an Bord gebracht. Babylon war nämlich im Unterschied zu Alt-Israel eine hochentwickelte städtische Zivilisation. Bei Noah agiert ein Familienoberhaupt. Wir bestreiten nicht die enormen Unterschiede, die zwischen einer ziemlich homogenen Familie und unserer heterogenen, pluralistischen Gesellschaft bestehen. Gleichwohl kann unsere Demokratie, also ein Gemeinwesen unter Leitung eines gewählten Parlamentes und seiner Regierung, die Noah-Strategie anwenden. Allerdings sieht die Noah-Strategie in ihrer ersten Formulierung so egoistisch aus, dass sie moralische Empörung provoziert. Die Formulierung ist aber zu korrigieren, da sie nur einen Teil, gewissermaßen die zweite Hälfte der Strategie ausspricht. Deren erste Hälfte betont die eigene Leistung, die in säkularer, entmoralisierter Weise in Vorsorge besteht. Die Noah-Strategie lautet da genauer, nicht generell rette man in extremer Not allein sich, seine Nächsten und das zum Überleben Notwendige. Vielmehr handle man lediglich dort so, wo man auf eigene Leistungen zurückgreift, die die anderen ebenso hätten erbringen können, aber unterlassen haben. Das Kriterium liegt in der rechtzeitigen und zureichenden Vorsorge. Moralische Einwände tauchen erst andernorts auf. Sie beginnen bei den Schwiegertöchtern, die in der Noah-Erzählung sich selber retten, ihre Eltern und Geschwister dagegen stillschweigend umkommen lassen. In unserer Demokratie werfen vergleichbare Probleme die Einwohner auf, die keine Bürger sind, noch mehr jene Personen, die als Geschäftsreisende oder Urlaubsreisende oder als sogenannte Illegale nicht einmal als Einwohner gemeldet sind. Werden sie bei Epidemien mit Impfstoffen gleichberechtigt versorgt? Die Noah-Strategie erhöhe Einspruch. Sie könnte allerdings ihren Einspruch zurückziehen, wenn es eine Absprache auf Gegenseitigkeit oder die internationale Gepflogenheit gibt, dass Bürger, die sich im Ausland befinden, von der ausländischen Regierung gleich wie deren eigene Bürger behandelt werden. Wie aber verhalte man sich, wenn die Noah-Strategie vollständig zutrifft, das Ausland also keine Mittel zur Versorgung bereitstellt? Darf man andere, wie auch immer und wo auch immer das Anderssein beginnt, darf man andere aus der Hilfe ausschließen? Wenn man den Pflichtbegriff nicht von vornherein moralisch versteht, kennt die Moralphilosophie für die Hilfspflicht vier Verpflichtungsgründe mit abnehmender Verpflichtungsstärke, aber zunehmender Verpflichtungsweite. Die Hilfspflicht beginnt beim aufgeklärten Selbstinteresse. Man hilft aus Vorteilsgründen. Die Grundstufe der Moral und zugleich die zweite Verpflichtungsbasis besteht in dem Anteil, deren Anerkennung die Menschen einander schulden, der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit verlangt doch zu helfen, wo man eine Not mitverursacht hat. Das trifft auf die Noah-Strategie aber nicht zu. Der dritte Verpflichtungsgrund, die Solidarität, erweitert die Verpflichtung. Sie ist dort gefragt, wo man, wie es im Bilde heißt, im selben Boot sitzt. Das Muster der Solidarität bildet die Not- und Gefahrengemeinschaft. Ebenfalls fällt ein gemeinsames Eigentum, ein Kollektiveigentum darunter. Insofern die Menschheit die Erde samt deren Früchten miteinander teilt, handelt es sich zunächst vor der Aufteilung an einzelne Individuen oder Gruppen um ein Kollektiveigentum, demgegenüber die gesamte Menschheit als eine Solidaritätsgemeinschaft anzusprechen ist. Genau zu bestimmen, wann man im gemeinsamen Boot sitzt, fällt zwar nicht leicht. Deshalb kann es großzügigere und kleinlichere Deutungen geben. Zwei Gesichtspunkte sollten aber zutreffen, dass eine ähnliche Not, zum Beispiel eine Naturkatastrophe oder eine Epidemie, andere Teile der Menschheit ebenso treffen könnte und dass das Zustandekommen der Not nicht deutlich selbstverschuldet ist. Ein Gegenbeispiel gegen eine Solidaritätspflicht. Wer sich gegen vorhersehbare Fluten nicht durch Deichbau schützt oder die Funktionsfähigkeit der gebauten Deiche nicht sicherstellt, kann sich im Fall der Not nicht auf Solidarität berufen. War das Ausmaß der Flut aber nicht vorhersehbar, war vielleicht überhaupt nicht mit einer Flut zu rechnen, so handelt es sich um eine jener Naturkatastrophen, vor der die Menschheit überall auf der Erde heimgesucht werden kann. Selbst dort, wo das Solidaritätsargument nicht greift, droht noch die Gefahr der Einseitigkeit, dass der Notleidende die Solidarität, der Hilfsfähigen einfordert, ohne seinerseits anderen, wenn diese in Not geraten, zu helfen. Auf den ersten Blick scheinen unsere Solidaritätsbedingungen auf die Noah-Situation zuzutreffen. Denn die Flut überschwemmt die gesamte Erde, sodass die Gemeinschaft der Erdenbewohner gefordert ist. Der zweite Blick korrigiert. Es gibt nämlich zwei deutlich unterschiedliche Gruppen, die deswegen vom Bild der Solidarität aus in zwei verschiedenen Booten sitzen. Zum einen Boot gehören die Verderbten, zum anderen die rechtschaffenen Menschen. Weniger moralisierend gesagt, sitzen dort diejenigen, die die Vorsorge töricht versäumt, und hier, die sie klugerweise getroffen haben. Greift auch das Solidaritätsargument nicht, so gibt es doch einen vierten Verpflichtungsgrund. Dort, wo man weder eine Not mitverschuldet hat, noch im selben Boot der Notgemeinschaft sitzt, besteht die allgemeine moralische Hilfspflicht. Als Tugendpflicht zur Wohltätigkeit gehört sie zu den verdienstlichen Mehrleistungen. Dabei wird die Verpflichtungsweite vergrößert, sogar ins Unbegrenzte ausgedehnt. Wo immer eine Not ist, bei der man helfen kann, wird die Tugendhilfspflicht aktuell. Es versteht sich, dass niemand alle Not in aller Welt beheben kann. Aus diesem Grunde ist die Pflicht, sagen Philosophen, Pflicht zur Wohltätigkeit eine sogenannte unvollkommene. Das heißt nicht immer und zu jeder Zeit vollständig erfüllbare Pflicht. Aber die Bereitschaft ist als solche stets geboten. Unser knapper Durchgang durch die möglichen Verpflichtungen zeigt also, dass die auf den ersten Blick unmoralische, zumindest aber hartherzige Noah-Strategie es auf den zweiten Blick nicht zu sein braucht. Und damit komme ich zu einem dritten Überlegungsschritt. Ich habe begonnen, kurz zu erinnern an die Staatsbürgerkunde, was Demokratie ist, habe jetzt exemplarisch eine Strategie erläutert und komme jetzt zum dritten Überlegungsschritt und ziehe Bilanz zur Frage, wie sieht es denn mit der Zukunftsfähigkeit aus? Rhetorisch eindrucksvoller wäre jene eindeutig positive oder eindeutig negative Bilanz, die Demokratien für schlechthin zukunftsunfähig oder für schlechthin zukunftsfähig erklärt. In Wahrheit muss man sich diese Vereinfachung versagen. Weder verdient die Demokratie das pure Lob für eine bewundernswerte Ruhe, Zukunftsfähigkeit, noch ist bloße Schelte angebracht. Die erste, vermutlich sogar am schwersten zu überwindende Barriere für die Zukunftsfähigkeit ist nicht demokratiespezifisch, nämlich, dass uns die Zukunft nicht so viel wert ist wie die Gegenwart. Diese sogenannte Diskontierung der Zukunft hat so tiefliegende Gründe, dass sie alle Gemeinwesen trifft. Auch Nicht-Demokratien scheuen sich um der Zukunft willen die Gegenwart zu belasten. Wer aber nicht bloß an morgen oder übermorgen, sondern an die Ewigkeit denkt, der schafft Werke fast für die Ewigkeit. Er baut beispielsweise jene Tempel, Burgen und Kirchen, Paläste oder legt jene Plätze, Gärten und Parks an, die die Menschen über die Jahrhunderte, mancherorts sogar Jahrtausende bewundern. Wie sähe Griechenland aus ohne die Akropolis? Demokratien, so scheint es, sind wegen ihrer Bevorzugung der Gegenwart hier bei der Gebäude-, Stadt- und Landschaftskultur kleinlicher. In Nicht-Demokratien sieht es aber kaum anders aus. Im Übrigen darf man nicht die vielen Museen vergessen, manches Theater- und Operngebäude, auch Rathäuser, nicht zuletzt Brückenbauten, die auf funktionsspezifische Weise demokratische Offenheit mit ästhetischem Anspruch verbinden. gegenwartsbezogen, nicht selten sogar gegenwartsfixiert sind Demokratien wegen des begrenzten Zeithorizonts. In der Tagespolitik ist man abhängig von Meinungsumfragen, von innen- und außenpolitischen Kompromissen und von der ständig vor der Tür stehenden nächsten Wahl. Zusätzlich verlaufen politische Karrieren relativ kurz. Gewählte Politiker stehen selten länger als 2 oder 3 Amtsperioden im vordersten Glied. Begrenzt ist auch der Zeithorizont sowohl der Wähler als auch der Medien. Ferner erweisen sich Zukunftsinteressen als schwerer organisierbar denn Gegenwartsinteressen. Ein Rentnerbund lässt sich leichter und schlagkräftiger aufbauen als eine Gesellschaft zur langfristigen Sicherung der Rentensysteme. Indes tauchen hier Gegenkräfte auf. Um die operative Kurzsichtigkeit zu überspielen, werden bestimmte Verantwortungen an unabhängige Organisationen oder Institute delegiert, etwa an eine Bundes- oder Nationalbank, an das Bundesgesundheitsamt oder an ein Kartellamt. Auch beruft man wissenschaftliche Beratungsgremien. Ferner gibt es, hoffentlich und glücklicherweise, eine politisch selbstbewusste Öffentlichkeit. Nicht zuletzt lässt die zur Bürgergesellschaft offene Demokratie dem Engagement der Bürger freien Raum. Vor allem ihm ist zu verdanken, dass beispielsweise die Sensibilität für Umweltschutz, neuerdings auch für Generationengerechtigkeit, stark gewachsen ist. Sichtbar in der Konjunktur von Wörtern wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Außerdem darf man nicht in den Fehler der anderen, der hedonistischen Diskontierung verfallen. Damit ist die Gefahr gemeint, selbstverständliche Leistungen, Zukunftsleistungen für gering zu erachten. Trotz der Bedrohung durch das organisierte Verbrechen sichern unsere Demokratien die beiden wichtigsten Zukunftsgüter ziemlich erfolgreich, den Rechtsfrieden im Innern und den äußeren Frieden, zumindest mit den Nachbarn. Trotz gelegentlicher Streiks und anderer Proteste ist auch der soziale Friede dieser Länder kaum gefährdet. Selbst die neuartigen Schwierigkeiten, der Terrorismus und Integrationsschwächen bei vielen Zuwanderern gefährden weder den inneren Frieden noch die Rechtssicherheit in einem kollektiv gesehen bedrohlichen Ausmaß. 4 weitere Zukunftsgüter sind in unseren europäischen Demokratien in erheblichem Maß gesichert. Ein zufriedenstellendes Existenzminimum, für viele sogar ein gutes finanzielles Auskommen. Zahlreiche Bildungsangebote, hier sind wir. Eine weithin zuverlässige materielle Infrastruktur, vom Wasser über Strom und Telekommunikation bis zu Verkehrswegen. Und vom Ausland beneidet, gibt es eine ziemlich gute medizinische Versorgung. Derartige Zukunftsgüter sind den Bürgern selbstverständlich geworden, sodass sie deren überragenden Wert nicht immer hinreichend schätzen. Weithin gesichert sind diese Güter gleichwohl. Beim Standortwettbewerb sprechen zwar rein ökonomisch gesehen 2 der Kostenfaktoren gegen viele Demokratien. Weil die meisten Demokratien ziemlich wohlhabend sind, haben sie hohe Lebens- und hohe Lohnkosten. Und noch einmal höher liegen diese Kosten wegen des guten Sozial- und Gesundheitswesens sowie eines schon relativ guten Umweltschutzes. Aus höherrangigen Gründen, wegen der Sozial- und Umweltstaatlichkeit, wollen die betreffenden Staaten diesen Preis aber bezahlen. So verbleiben mit Standortwettbewerb die anderen Faktoren, für die sich pauschale Begriffe eingebürgert haben, das Humanvermögen, die materielle Infrastruktur, das Rechtskapital, das Kulturkapital sowie die Steuerlast und bürokratische Hindernisse. Bürokratische Hindernisse fallen in den Nichtdemokratien aber weit höher aus, wobei mancherorts die Verantwortlichen noch eine Erfolgsprämie erwarten, sprich Bestechungsgeld. Beim Rechtskapital sind die Demokratien wegen ihrer Gesetzgebung, dem verlässlichen Gerichtswesen und der weithin korruptionsfreien Verwaltung deutlich überlegen, während die Demokratien in der Steuerlast untereinander konkurrieren. Beim Sozialkapital besitzen, zumindest hinsichtlich dessen, was wir mit Rawls eine öffentliche Vernunft nennen, die meisten Demokratien vor den Nichtdemokratien einen deutlichen Vorsprung. beim Humanvermögen, bei der materiellen Infrastruktur und beim Kulturkapital pflegt dieser Vorsprung sogar noch größer auszufallen. Infolgedessen darf man eine vorsichtige, positive Bilanz ziehen. Über eine stupende Zukunftsfähigkeit verfügen unsere Demokratien nicht. Sie besitzen aber Ressourcen, mit denen Nicht-Demokratien teils gar nicht, teils schwerlich mithalten können. Eine engagierte Bürgerschaft, ein hohes Bildungs- und Ausbildungsniveau, kulturelle Fundamente und nicht zuletzt eine politische Ordnung, die ein flexibles Reagieren auf neue Herausforderungen ermöglicht. Auf diese Weise haben im globalen Wettbewerb der politischen Systeme die Demokratien einen facettenreichen Wettbewerbsvorsprung. Unsere zeitgenössische, die aufgeklärt liberale, darüber hinaus partizipative Demokratie erfreut sich eines Legitimitätsvorsprungs, eines Wissensvorsprungs und eines Wirtschaftsvorsprungs. Und der zusätzliche selbstkritische Lernvorsprung könnte die fraglos bestehenden Defizite an Zukunftsfähigkeit inskünftig noch stärker ausgleichen. Vielen Dank.